Ganz kurz, bevor ich die Predigt anfange, wir haben sie letzte Woche schon einmal kurz angesagt, wir wollen ja nächste Woche am Samstag uns mit einer kleinen Feier von euch verabschieden. Für uns geht es ja bald weiter am 1. Oktober. Und ihr seid als Gemeinde ganz herzlich eingeladen. Keiner muss sich gezwungen fühlen zu kommen, aber wir freuen uns über jeden, der sich so nahe zu uns fühlt, dass er gerne kommt. Dann dürft ihr kommen. Wir wollen den Abend ein bisschen miteinander verbringen, auch vielleicht mit ein bisschen was zum Knabbern, dass wir nicht verhungern. Und jeder, der kommt, sollte einfach ungefähr so viel mitbringen, wie er selbst gerne essen möchte, dass wir das einfach auf den Buffettisch stellen, dass man das in die Hand nehmen kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns einfach eine Zeit des Lobpreises, des Gebetes und des Zeugnisgebens miteinander verbringt und das mit als das seht, wie wir uns von euch im geistlichen Miteinander verabschieden möchten. Wir würden uns freuen über jeden, der sich da einladen lässt. Ich möchte zum Anfang der Predigt noch kurz beten. Das ist eine Predigt, die mich gequält hat wie noch keine andere Predigt in der Vorbereitung und im Gebet. Und ich möchte einfach beten, dass sie uns vom Herrn her einfach ins Herz spricht. Bleibt einfach sitzen, ich bete noch kurz. Danke, lieber Vater, dass deine Bibel wahr ist, dass sie lebendig ist, dass sie Worte hat, die uns verändern. Ich möchte dich einfach bitten, dass du heute zu uns sprichst und dass wir mit dem, wo du mich und uns als Familie bewegt hast, dass ich das teilen kann und dass wir uns damit einfach vor dir prüfen dürfen und dass es uns alle zur Veränderung hilft und dass es dich verherrlicht. Amen. Wenn ich an die Gemeinde der westlichen Welt denke, und dazu gehören wir ja auch, dann kommt mir das so vor wie ein Ententeich. Ich weiß nicht, ob ihr euch einen Ententeich vorstellen könnt, großer Ententeich, ganz viele Enten, es gibt ja ganz viele Christen im Westen, Ententeich, ganz viele Enten. Und wenn Enten im Wasser schwimmen, dann sieht das immer so friedlich aus. Die schweben so sanft am Wasser vor sich hin, die haben keinen Stress. Und es sieht alles gut aus. Würdest du den Ententeich umdrehen und von unten drauf sehen, würdest du merken, die strampeln alle um ihr Leben. Wenn die aufhören würden zu strampeln, würden die absaufen. Da wäre keine Ruhe mehr. Da ist alles in Bewegung und da versucht jeder zu überleben. Und dort sieht es nicht so gut aus. Und ich habe den Eindruck, die westliche Gemeinde ist ein Stück weit so. Sie sehen von außen oft sehr, sehr gut aus, aber innen drin kämpfen die Menschen mit sich selbst und als Gemeinde ums Überleben. Und man sieht es dort, man kriegt es ein bisschen mit, wo es anfängt, in unserer Gemeinde Sünden sich einzuschleichen, jetzt nicht unbedingt in unserer Gemeinde hier, sondern in der ganzen westlichen Gemeinde, wo es anfängt, immer mehr Scheidungen zu geben, wo es anfängt, immer mehr Streit zu geben. Spaltungen, Missgunst und alle anderen Übel, die die Braut Gottes verunreinigen. Und sie schleichen sich ein und diese schlimmen Dinge haben auch Einzug in unsere evangelikalen Kreise gefunden. Und wenn ich mir Jesus' Seite ansehe, kann ich mir nur vorstellen, dass er darüber traurig ist. Als er auf der Welt gewandert ist, er kam auf die Welt, er hat sich viel in der Natur bewegt und es fängt dort an, wo er die Natur unter der Sünde leiden sieht. Er hat sie sich perfekt ausgedacht, er wusste, wie sie sein hätten sollen. Und überall welken die Dinge, sie gehen zugrunde, sie kränkeln und er sieht, was Sünde in der Natur anrichtet. Wie viel mehr leidet er darunter, wenn wir als Braut Christi, wenn wir als Gemeinde, wenn wir als einzelne Menschen, für die er ja schließlich auf die Welt gekommen ist, wo er den Zustand veränderbar machen wollte, wenn wir an dieser Sünde und an Sünden und Dingen kranken, die aus der Sünde kommen. Das ist Leid für unseren Herrn. Und ich habe den Eindruck, dass wir als evangelikale Gemeinden anfangen, das zu dulden. dass wir Dinge akzeptieren. Es geht halt in der heutigen Gesellschaft nicht mehr anders. Es macht doch jeder so. Es hat jeder mit den Problemen zu kämpfen. Und wir sehen die Verunreinigung und wir sehen den Schmutz. Wir dulden sie und geben ihr dadurch immer mehr Raum. Ich möchte heute mit euch einen Vers in der Bibel anschauen, der genau davon spricht und von Veränderung spricht. Ich möchte mit uns Jakobus 5, Vers 16 ansehen. Ihr könnt es gern mit aufschlagen. Jakobus im 5. Kapitel, den Vers 16. Und unter das Thema möchte ich die Predigt heute stellen. Und da steht: Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und wir haben hier eine Textstelle oder einen Vers, der sich in zwei Teile gliedert. Und zuerst spricht Gott von Sündern und im zweiten Teil spricht er von den Gerechten. Und es scheint uns, als ob das nicht zusammenpassen kann. Da kommen Sünder zusammen, bekennen einander die Sünden, dann spricht Gott, das Gebet des Gerechten vermag viel. Wie kann das möglich sein? Und dazu müssen wir verstehen, was Gott von uns möchte und wie er uns sieht. Und was er von uns möchte, ist ganz einfach. Ich weiß nicht, was ihr euch denkt, wozu ihr als Christen verpflichtet seid oder was Gott von euch möchte. Manchmal versuchen wir, und da kommen wir wieder zu dem Beispiel der Entchen, strampeln wir und versuchen, was zu tun und zu leisten. Und Gott sagt aber im Epheserbrief 2, sagt er zwei ganz zentrale Dinge, direkt hintereinander, im 8. und im 10. Vers, sagt er: Die Gnade Gottes, die zu deiner Errettung dient, das war Chefsache, hat unser Missionslehrer an der Bibelschule immer gesagt, das hat sich Jesus nicht nehmen lassen, das hat er selber gemacht. Da kannst du nichts dazu tun. Du kannst nichts leisten, um zu deiner Errettung was dazu zu tun. Und dann sagt er: Ich als Gott habe die guten Werke vorbereitet, in denen ihr wandeln sollt. Da kannst du auch nichts dazu tun. Und da stellt sich für uns die Frage: Was kann ich dann? Was habe ich denn zu tun? Wo kann ich mich dann bewegen, wenn ich hinten und vorne nichts dazu tun kann? Und Gott möchte, dass wir suchen und wandeln. Er möchte, dass unser Sinnen und unsere Kraft soll mit aller Kraft ausgerichtet sein, wie Olympialäufer sich auf einen Lauf vorbereiten, danach zu trachten und zu suchen, die guten Werke Gottes zu tun. Und ich denke, wir denken von diesem Vers oft viel zu klein. Was hat Gott denn schon vorbereitet? Wie finde ich das? Was ist das alles? Und Gott, der mit seinen Händen das ganze Universum geschaffen hat, der mit seinem Wort das ganze Universum geschaffen hat, er hat die ganze Schöpfung kreiert. Er hat sämtliche Tiere erschaffen, sämtliche Kreativität. Und mit dieser unendlichen Macht als der allmächtige Gott stellt er sich hin und sagt: Mit der Kraft, mit der Macht bereite ich Werke für euch vor. Ich bereite für euch etwas vor, worin ihr wandeln könnt. Und dann muss uns klar werden, wenn wir uns in Bezug zu dieser Kraft sehen, dass wir nichts zu dem dazu tun können, was Gott vorbereitet. Was wollen wir als kleine Menschen leisten oder tun, was dem entspricht, was Gott möglich ist und was er vorbereitet und was er schon für dich getan hat, indem er für deine Sünden bezahlt und dich befreit davor? Er will, dass du dich bereit machst, benutzt zu werden. Er will dich gebrauchen. Er will dich benutzen, um sein Werk zu bauen, um seine Gemeinde zu bauen. Er will dich als Mutter benutzen, er will dich als Lehrer benutzen, er will dich als Rentner benutzen, als Jugendlicher, als Arbeiter, als Diener in der Gemeinde, als Prediger, als was auch immer. Er möchte mit dir sein Reich bauen und das, was du tun musst, ist dich vorzubereiten und dich ihm zur Verfügung zu stellen. Und das hat etwas mit Reinigung zu tun. Genau diesen Schmutz, den wir oft dulden, der in unser Leben durch die Sünde kommt, dass wir den anfangen auszuräumen. Wir brauchen Reinigung von unseren Sünden, damit wir Werkzeuge sein können, die in der Hand des allmächtigen Gottes fähig sind, benutzt zu werden. Das ist deine Aufgabe, mit ganzer Kraft und ganzem Sinn danach zu trachten, dich fähig zu machen. und Gottes Wege zu gehen. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten mag viel, wenn es ernstlich ist. Der Gerechte kommt hier ganz bewusst im zweiten Satzteil, weil er erst im zweiten Satzteil die Bedingungen dafür erfüllt, dass er überhaupt gerecht ist. Erst nach dem Bekennen, erst nach dem Gebet vor den Herrn zu bringen, was Sünde ist, kann Heilung stattfinden. Und erst wenn du geheilt und gereinigt bist von deinen Sünden, bist du fähig für den Herrn da zu sein und bist du gerecht. Und ich komme wieder zu dem Entenbeispiel zurück. Wir sind hier als Gemeinde zusammen und manchmal habe ich den Eindruck, die meisten Familien, oder ich nenne mal alle Familien einfach, es sieht nach außen hin gut aus. Es sieht nach außen hin so, als ob die wenigsten wirklich Probleme hätten. Als ob ihnen das Leben Schwierigkeiten macht. Als ob Sündenlast da ist. Als ob sie etwas quält und sie Dinge nicht können. Und wenn ich über Sünden spreche in deinem Leben, dann weiß ich, dass Sünde in deinem Leben ist, weil die Bibel darüber spricht. Und wenn wir über konkrete Sünden sprechen, weiß ich, dass euch Dinge einfallen, die ich von hier nicht sehen kann und dass ihr jetzt schon Dinge im Kopf habt, wo ihr genau wisst, dass ihr damit im Leben falsch liegt. In Johannes 16 steht, der Heilige Geist wird von Jesus nach seinem Weggehen auf die Erde gesandt, damit er dich von deiner Sünde überführt. Und du kannst dich dagegen wehren. Wenn wir über Sünde sprechen, wird der Heilige Geist in dir dir deine Sünde offenbaren. Aber du kannst dich dagegen wehren und sie verneinen und wegschieben. Und ich denke, und deswegen sieht nach außen hin alles gut aus, wir leben in einer Kultur, die Sünde versteckt. Die versucht, die Sünde unter eine Decke zu bringen, wo es nach außen hin gut aussieht, aber nach innen hin alles schmutzig und krank ist. Die westliche Welt liebt es, einen Schein aufrechtzuerhalten, nach außen hin gut dazustehen. Und wir sollten der Welt nicht gleich tun. Wenn die Welt das liebt, dann sollten wir es nicht lieben. Wenn es die Welt liebt und es ein Handeln der Welt ist, dann steht das unter der Direktive der Finsternis und dann sollten wir nicht gleich handeln. Ich möchte mit euch noch weitere Verse lesen. Da geht es genauso um Bekennen der Sünde. Und die stehen im 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 10. Und ich lese sie mal vor, 1. Johannes 1, 8 bis 10. Wenn wir aber sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Lasst mich eine Vorbemerkung machen. Bevor Johannes zu diesen Versen kommt, spricht er darüber, dass Gott Licht ist. Und Licht scheint. Licht macht Dinge sichtbar, nur die Finsternis versteckt, nicht das Licht. Gott ist Licht und im Lichte Gottes werden Dinge offenbar und sollten ans Licht kommen. Wenn wir uns ins Licht stellen, dann werden unsere Sünden offenbar werden. Und dann redet Johannes diese Worte, die wir gerade gelesen haben. Und es steht, redet nicht, also wer spricht. Aber du kannst nicht nur mit Worten sprechen, du kannst auch mit deinem Leben sprechen. Und wenn dein Leben davon spricht, dass du keine Sünde hast, und wenn dein Mund davon spricht, dass du keine Sünde hast, dann ist das schlimm. Dieser Text muss uns in der Hinsicht wirklich erschaudern lassen. Wir müssen mit Furcht ein Stück weit auf diese Entscheidung hingehen, zu der uns diese Textstelle herausfordert. Zu was fordert sie uns heraus? Wir müssen Furcht haben, wenn wir uns dagegen entscheiden. Wir müssen aber, wenn wir uns dafür entscheiden, können wir mit aller Fröhlichkeit und Freude aus diesem Text herausgehen. Warum müssen wir mit Furcht herausgehen? Wer sagt oder zeigt, dass sein Leben keine Sünde hat? In dem ist Gott nicht, steht da. in dem ist das Wort nicht. Wer mit seinem Leben darstellt, dass er Gott nicht braucht, dann ist Gott nicht in ihm. Wenn er sagt, er hat keine Sünde und er erkennt seine Sünde nicht, dann ist Gott nicht in ihm. Und dann sollten wir Angst vor dem heiligen Gott haben, weil ohne ihn können wir vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Johannes spricht hier von einem Lebenswandel, von einem permanenten, im Leben andauernden Sein. Das heißt, wenn du nachdenkst und du hast einmal in deinem Leben Sünden bekannt, dann trifft dieser Vers nicht auf dich zu. Sondern dein Leben muss geprägt sein von der Erkenntnis, dass du sündhaft bist, dass du bekennen musst. Und zwar Woche für Woche. Weil die Sündenerkenntnis und der Zugeständnis der Schuld und meiner Schwachheit ein Merkmal eines wahren Christen ist. Johannes schreibt dieses Buch, damit wir uns überprüfen können, ob wir wahre Gläubige sind. Er sagt, damit ihr Sicherheit des ewigen Lebens habt, darum schreibe ich das Buch, schreibt er im 5. Kapitel. Und das ist ein Kriterium. Du musst Erkenntnis deiner Schuld haben. Und damit kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen, die ich dir heute stellen muss. Wann hast du das letzte Mal Sünden bekannt? Bekennst du regelmäßig Sünden? Siehst du, dass du sündig bist? Aber die andere Seite ist umso schöner. Hier greift ein Mechanismus, der umso freudiger ist für jeden, der bereit ist, Gott in sein Herz zu lassen und Sünden zu bekennen und sich darzustellen, wie er ist, nämlich als ein schwacher Mensch, der vor dem Herrn nicht bestehen kann. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird es so sein, dass wir im gleichen Blick auf den Herrn Freude kriegen über die Vergebung. Und je mehr Sünden wir bekennen können, desto mehr wird unsere Freude sein, dass der Herr uns vergeben hat. Und wir lesen im Römerbrief, dass Paulus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und mit der Vergebung dieser Sünden, die wir zu dem Herrn tragen können, je mehr wir dorthin gehen, desto mehr Liebe werden wir haben. Das heißt, hier greift ein Mechanismus, je weiter du in der Heiligung voranschreitest, je mehr du erkennst, dass du sündig bist. Und du wirst am Anfang deines Glaubens weniger erkennen, dass du sündig bist und am Ende deines Lebens mehr erkennen, dass du sündig bist. Und trotzdem wird am Ende, wenn du erkennst, dass du mehr sündig bist, deine Freude und deine Liebe mehr sein und größer sein über alles, was passiert ist. Und über alles, was du nicht bist und was du aber durch Jesus hast, weil er dich trägt und weil er in dir ist. Ein zweiter Beweis, dass du ohne Schulderkenntnis, dass Gott nicht in dir ist, ohne Schulderkenntnis ist. Wenn du keine Schulderkenntnis hast und nicht in dieser Schulderkenntnis lebst und in der Bekenntnis, dann zeigst du, dass du stark bist. Und Gott sagt, er möchte sich durch die schwachen Menschen verherrlichen und er möchte mit den schwachen Menschen handeln und durch die schwachen Menschen wird er seine Kraft zeigen. Und wenn du dich als einen Starken darstellst und meinst, du kannst es von dir aus und du stellst dein Leben als sündenfrei dar und handelst ohne ihn, dann widerstehst du Gott in direkter Weise. Gott möchte sich durch die Schwachen verherrlichen. Wenn du dich als Starker darstellst, widerstehst du der Verherrlichung Gottes und widerstehst du ihm. Sünden müssen an der richtigen Stelle offenbart werden. Müssen sie. Zur Verherrlichung Gottes, zur Reinheit der Braut, in der wir leben, zur Befähigung zum Dienst, zur Fähigkeit der Gemeinde für den Herrn da zu sein. Und ganz schnell kam mir die Frage, wie kann ich das jetzt machen, ohne mein Gesicht zu verlieren? Das ist ja eine Frage, die wir uns ganz schnell stellen. Wie kann ich jetzt Sünden ausräumen, ohne mein Gesicht zu verlieren? Und wir kommen oft zu dem Schluss, okay, dann beichten wir Gott die Sünden und lassen es uns halt vergeben. Und selbst da hapert es schon ganz oft. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, gerade mit Sünden, die ihr permanent tut, immer wieder. Oder Sünden, die schnell hintereinander kommen. Dann setzt man sich, glaube ich, oft hin und sagt, Das kann ich jetzt aber nicht gleich zu Gott bringen, weil ich war ja gerade erst vor 5 Minuten. Oder ist schon das 20. Mal passiert. Gott wird sich ärgern über mich, ich kann jetzt nicht hingehen. Was machen wir? Wir verhalten uns so dumm, wie es nur irgendwie geht. Wir bekennen die Sünden nicht gleich und bringen sie nicht zum Herrn. Und was machen wir? Wir entfernen uns von Gott. In der Entfernung von Gott häufen wir noch mehr Sünden an. Und wie willst du, wenn du meinst, dass das kleine Paket schon zu viel für den Herrn ist, wie willst du dann mit dem größeren Paket hinlaufen und denken, jetzt wird er dir umso lieber vergeben? Nein, Sünden müssen sofort bekannt werden. Und wenn es dir öfter passiert, wird die Gnade größer und deine Liebe zu ihm größer. Und du stehst in dem Bemühen, es nicht zu tun. Und Gott will deine Sünden aufnehmen. Und er wird sie aufnehmen und er wird sie dir vergeben, wenn du sie bekennst. Das verspricht er dir. Aber damit ist es nicht genug. Ich kann nicht die Sünde nur zu Gott tragen und ihn um Vergebung bitten und meinen, dass dann alles gut ist. Hier steht etwas anderes. Bei der Frage, ob ich mein Gesicht bewahren kann, wenn es um Sünden geht, lautet die klare Antwort, es geht einfach nicht. Du kannst dich nicht entscheiden, Sünden zu bekennen und dein Gesicht zu behalten. Das funktioniert nicht. Du kannst entweder mit dem, wie du mit Sünde umgehst, Gott verherrlichen, oder du kannst deinen Stolz nähren und dein Angesicht behalten und meinen, dein Image poliert haben zu müssen vor den Menschen. Beides funktioniert nicht. Entweder du bekennst deine Sünden und wirst dein Gesicht verlieren und Gott kann sich daraus verherrlichen, oder du widerstehst dem Herrn und bekennst die Sünde nicht und dann wird er nicht mehr mit dir handeln. Und die Frage steht dann im Raum, was meint Sündenbekenntnis überhaupt, wenn es nicht reicht, es einfach nur Gott zu sagen? Was meint Bekennen überhaupt? Und da steht im Griechischen ein ganz interessantes Wort, da steht homologeo, das heißt gleich reden. Was meint gleich reden? Wenn der Heilige Geist auf die Erde gesandt worden ist, um Sünde von Sünden zu überführen und Sünde aufzudecken und zu reden, was Sünde ist, dann müssen wir gleich wie der Heilige Geist, gleich wie Gott über Sünde reden. Du musst es benennen als das, was es ist. Ich habe gestohlen, ich habe gesündigt, weil ich gestohlen habe. Ich habe gelogen, ich habe gesündigt, weil ich gelogen habe. Ich war zornig, ich habe gesündigt, weil ich zornig war und es tut mir leid. Und ich muss es aussprechen der Person gegenüber, die es betrifft. Das ist Bekennen von Sünde. Und die Sündenerkenntnis ist eine Voraussetzung, damit du Sünde bekennen kannst. Und wir kommen zurück zu dem Vers, der spricht, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Dazwischen steht noch, betet miteinander, bringt es miteinander vor den Herrn. Aber wenn du Heilung erfahren willst, wenn du dich reinigen lassen willst vom Herrn, dann musst du Sünden vor denen bekennen, an denen du dich verfehlt hast. Gott möchte uns von unserer Sündhaftigkeit reinigen und wir müssen sie Tag für Tag erkennen und wir müssen damit umgehen lernen. Wir müssen lernen, dass es in unserem Leben nicht um uns geht, sondern um die Herrlichkeit des Herrn, um seine Verherrlichung. Und dass es nicht darum geht, dass du gut dastehst in der Gemeinde. Und dass es um dein Image geht, sondern es geht um das Image Gottes. Und es geht darum, dass Leute, die von außen dazukommen, sehen, dass es schwache Menschen sind, die sich vor einem allmächtigen Gott verstehen als Leute, die nichts leisten können und trotzdem mit ihm unterwegs sind und ihr ganzes Vertrauen auf ihn werfen. Und das hat was mit Sündenbekenntnis und Herauskommen deiner Schwachheit zu tun und deiner Sünden. Und in dem ganzen Vers gibt es 2 Dinge, die getan werden. Der Mensch sündigt und zerstört und Gott heilt, wenn du die Scherben zu ihm bringst. In dem Prozess mit Sünde können wir nur zerstören. Aber Gott ist gerecht und er heilt und er möchte heilen, aber du musst das zu ihm hintragen. In der Weise, wie wir es hier beschrieben sehen. Und ich weiß, dass ihr Angst habt vor den Folgen, die da sind, wenn wir anfangen, Sünden zu bekennen. Ich weiß das. Ich habe es auch. Und jeder hat das, weil wir Menschen Furcht haben. Aber lasst mich 2 Dinge dazu sagen. Erstens, ihr solltet viel mehr Angst davor haben, den Weg einzuschlagen, Gott zu widerstehen. Weil die Schrift ganz klar sagt, Wenn ihr zeigt, dass ihr keine Sünden habt, wenn ihr sagt, dass ihr keine Sünden habt, dann widersteht er euch, dann ist er nicht in euch. Das heißt, wenn ihr meint, ohne ihn zurechtkommen zu können, tut ihr euch keinen Gefallen, dann solltet ihr viel mehr Angst davor haben. Das zweite ist die Verheißung der Heilung und der Vergebung. Ist so viel mehr, bringt so viel mehr Freude und Liebe in dein Leben. Die positiven Folgen von Bekennern sind viel größer als der Schmerz, der anfänglich entstehen wird, wenn wir sehen, wie schlecht wir voreinander sind und was wir alles im Leben falsch machen, jeder einzelne von uns. Jeder trägt seine Sünde und seine Schuld in sich. Das Ausräumen wird Heilung und Vergebung bringen. Aber es ist ein Prozess. Bis die Liebe Gottes so in euch ist und die Freude, kann es am Anfang mehr wehtun, als es euch Freude bereitet. Aber es tut viel mehr weh, Gott zu widerstehen. Ich möchte mit der Theorie hier enden. Ich denke, es war genug Theorie für einmal. Und möchte euch aus unserem Leben, ich habe mit Steffi vorher gesprochen und ich möchte euch an unserem Leben teilhaben, wie es uns die letzten zwei Wochen ging in der ganzen Vorbereitungszeit. Und was es für uns heißt und was wir mit dem Herrn erlebt haben und wo wir uns verfehlen und wo es uns schlecht geht oder wo es uns gut geht und wo wir Heilung und Positives erlebt haben. Und ich hoffe, es ermutigt euch, Gott nicht zu widerstehen, sondern auch zu starten. Und den Weg loszugehen im Vertrauen auf den Herrn, dass er euch befähigt, für ihn da zu sein. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, diesen Vers aus der Bibel auszusagen. Ich weiß es nicht. Wenn ich gewusst hätte, was es mit sich bringt, hätte ich es vielleicht nicht getan. Also ich kann bekennen, ich wusste nicht, was ich tat zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Vers für die Predigt ausgesucht habe, aber Gott wusste es zum Glück. Also fing ich an vor einiger Zeit, das ist länger als zwei Wochen her, darüber zu beten, was meint der Vers für uns, was meint er für mein Leben und was will mir Gott zeigen, damit ich euch etwas sagen kann, das seinem Willen und seiner Lehre entspricht. Und ich fing an zu beten und es dauerte nur ganz kurz, dass Gott etwas in meinem Kopf hineingelegt hat, das wie glühende Kohlen brannte. Und ich wusste, das ist eine Sache, die steht jetzt zwischen mir und der Predigt. Ich kann sie nicht predigen, wenn ich das nicht bereinige. Es war eine sehr, sehr, sehr kurze Auflehnung, eine zwecklose Auflehnung gegen den Herrn zu sagen, vielleicht kann ich doch predigen, ohne das zu bekennen. Aber nachdem es ums Bekennen geht, war es leider nicht so. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Und Sünden passieren manchmal so schnell und begleiten unser Leben, dass wir es manchmal vergessen, dass die Sünde in unserem Leben ist und der Heilige Geist kriegt weniger Raum zu wirken. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet. Sie hat mir vergeben. Ich habe mit Rudi darüber geredet. Er hat mir auch vergeben. Und ich muss mit euch drüber reden. Und ich hoffe, ihr vergebt mir auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich habe in Rudis neues Auto einen Depscher rein, also einen Blechschaden rein. Von Depscher wird man in Österreich sagen. Also. Und es war nichts Schlimmes. Und Gott war so gnädig, uns Geld zu schenken, ohne dass jemand wusste, dass wir überhaupt einen Schaden haben. Und uns diesen Schaden einfach zu bezahlen. Und ich habe es erzählt und versucht, Gott damit die Ehre zu geben. Und es war alles richtig. Nur eins war nicht richtig. In Bezug auf, ich habe euch erzählt, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Das war eine Lüge. Ich habe es mitgekriegt. Aber im ersten Moment schien mir die Lüge einem Menschen gegenüber einfacher. Und wenn man es einem Menschen gegenüber erzählt, muss man es entweder weitermachen oder aufhören. Und da schien es mir dem zweiten Menschen gegenüber einfacher. Und dann dem dritten und dann meiner Frau gegenüber und dann meinem Hauskreis gegenüber und dann euch als Gemeinde gegenüber. Und irgendwann war es für mich so, dass ich es nicht mal mehr gemerkt habe, dass das in meinem Leben vorhanden ist. Und das mag im Moment ein unscheinbares Detail sein, das nicht viel Auswirkung hat. Aber die Motivation dahinter ist, Wenn ich es anders erzähle, nimmt mein Image und mein Stolz Schaden. Und ich widerstehe mit meinem Stolz Gott. Und das Schlimmere noch dran ist, er handelt im Leben, er schenkt etwas und ich besudel es mit Dreck, weil ich eine Lüge in dieses Ding einbaue, in sein Handeln. Und ich füge der Braut Christi eine Verletzung zu, die nicht heilen kann. Und ich muss bekennen, es war Sünde. Und ich bitte euch, mir zu vergeben. Weil anders keine Heilung stattfinden kann. Jetzt sehe ich meine Unterlagen nicht mehr. Durch das Bekennen vor meiner Frau und vor Rudi habe ich viel Heilung erlebt. Und es muss mehr werden und es darf mehr werden. Wenn wir den Schmutz und den Dreck unseres Lebens ausräumen. Aber das war nur eines, ein kleines Erlebnis in der Vorbereitung. Ich wollte euch noch viel mehr erzählen. Ich werde euch noch mehr erzählen. Ich habe noch ein paar Minuten. Viele von euch haben es mitbekommen. Mein Bruder geht ein Jahr auf die Bibelschule, arbeitet dort und hilft dort. Wir haben ihn hingebracht. Das war eine 15-stündige Fahrt und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man 15 Stunden im Auto sitzt, da kommen einem manchmal dumme Ideen. Und ganz selten kommt es vor, dann kommen einem auch gute Ideen. Zum Glück war das eine Autofahrt, wo mir eine gute Idee gekommen ist. Und ich sagte zu meiner Frau, vorher noch ganz kurz. Meine Frau und ich, wir stehen in dem Bemühen, Gott zu folgen und für ihn da zu sein. Wir lieben ihn. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Aber unsere Ehe ist immer wieder geprägt von Missverständnissen. Und das, was unsere Ehe ausdrückt und was wir manchmal in unserer Ehe erleben, mit dem ganzen Bemühen, das wir schaffen, muss ich sagen, ist das Ergebnis wirklich erbärmlich. Und das ist gerade mein Lieblingssatz meiner Frau. Unser Bemühen ist so erbärmlich. Es kommt so wenig dabei raus. Wir kriegen es absolut nicht hin. Wir verstehen uns immer wieder nicht, obwohl wir über dieselben Dinge reden. Wir wollen beide Gott dienen und wir kriegen es in vielen Bereichen schlecht hin. Und dann saßen wir in dem Auto, es war schon von der ersten Fahrt das Ende und dann sage ich, komm, lass uns einen Deal machen. Wir nehmen die Zusagen Gottes aus der Bibel so ernst, dass wir sie einfach auf unser Leben umlegen und genauso handeln, genauso in unserer Ehe. Was sagt die Bibel über Ehe? Wir nehmen das jetzt genauso und jeder versucht sein Bestes. Das heißt, ich als Mann werde meine Verantwortung wahrnehmen und unsere Ehe in nie dagewesene geistliche Höhen führen, so war das Vorhaben, und meine Frau wird sich als eine sehr brave Frau erweisen, die sich in allem unterordnet und mir folgt und wir miteinander die Darstellung Jesu und die Gemeinde so darstellen können, dass für andere sichtbar wird. Und dann probieren wir das für 2 Wochen mit aller Kraft, nur an dem zu arbeiten. Gut, wir gingen schlafen. Nächsten Tag kam die Autofahrt, 15 Stunden. Also wenn ihr jetzt wartet, dass ich über Versagen berichte, zum Glück war es nicht so. Da wartet ihr umsonst. Wir stiegen ins Auto. Wie kann man sich auf Gottes Willen vorbereiten, seine Wege zu suchen, seine guten Werke zu suchen. Das heißt, wir müssen Gemeinschaft mit ihm haben, intensive Gemeinschaft, damit wir das überhaupt sehen können, wo es hingeht. Also haben wir uns vorgenommen zu beten. Und wenn man wirklich in die Gemeinschaft mit dem Herrn tritt, ist Beten nicht langweilig. Und wir haben ungefähr 2 Stunden gebetet und dann fing mein Hirn wieder zu brennen an. Da dachte ich mir, ja, natürlich. Ne? Es gibt so viel Schuld in meinem Leben. Es muss, wenn wir anfangen, uns vor den Heiligen Gott zu stellen, es muss brennen anfangen. Und es gibt so viel, worin wir uns vergeben. Wisst ihr, nach 2 Stunden hat dieses Brennen angefangen und ich musste mit meiner Frau über weitere Probleme reden. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, Aber wir sind manchmal sehr naiv und wir stellen uns manchmal sehr naiv und dumm. Wir leben in einer Gesellschaft, und ich sage das jetzt mal so salopp, die von Pornografie geprägt ist. Was ist Pornografie? Pornografie ist alle Sexualität außerhalb der Ehe. Das heißt, jedes Bild, jede Werbeanzeige, die eine Frau in halbdurchsichtiger Unterwäsche zeigt, ist Pornografie. Und ich dachte, es tut mir nichts. Und das ist naiv. Und ich bitte euch, als Ehemänner, als Ehefrauen, seid diesem Problem gegenüber nicht naiv. Männer finden Frauen, wenn sie in halbdurchsichtiger Unterwäsche sind, nicht unbedingt gleich ekelhaft, nur weil es nicht ihre Frau ist. Das tun Männer nicht. Gott hat Frauen so geschaffen, dass sie im Kopf des Mannes schön sind. Und auch wenn meine Frau eine schöne Frau ist, es gibt auch andere schöne Frauen. So ist es einfach. Und dann haben wir über dieses Thema geredet. Und ich bin ein Mensch, der aus meiner Zeit und aus meinem Leben als Nichtgläubiger sehr viel Last aus falscher Sexualität mitgenommen hat. Und umso mehr belasten solche Bilder und je mehr wir uns in das Licht Gottes stellen, desto mehr wird dir klar werden, dass ein Bild über Essen schnell verschwindet, aber ein Bild über eine halbnackte Frau eben nicht im Kopf der Männer. Und es ist nicht so einfach und es ist naiv zu denken, dass uns diese Dinge nichts tun. Und schon bevor wir auf diese Fahrt gegangen sind, habe ich auf meinem Computer alle möglichen Programme installiert, die Werbungen löscht, die nicht mal zulässt, dass solche Bilder kommen. Und trotzdem begegnen sie uns immer wieder. Und wir haben beschlossen, wir kaufen ein Programm, das noch mehr löscht. Aber wir wissen gar nicht, woher wir das herkriegen, aber wir werden es versuchen. Und in dieser ganzen Konfrontation sind uns noch viel mehr Dinge bewusst worden. Wir brauchen Heilung. Und zwar in vielen, vielen Fällen. Und wir müssen Sünde als Sünde benennen. Und wenn uns solche Bilder begegnen, ist das Sünde. Wenn wir sie uns angucken, wenn sie uns betreffen und wenn sie uns belasten. Und es muss angesprochen werden. Das heißt, ich habe schon, bevor ich mit meiner Frau auf dieser Fahrt war, gewusst, dass es mich immer wieder belastet. Aber es war nicht bereinigt, weil ich es nicht bekannt habe. Und ich musste es auf dieser Fahrt bekennen und darüber reden. Und dann kann Heilung stattfinden. Und es gibt immer jemanden gegenüber, dem du verantwortlich bist und dem du Sünden bekennen kannst. Wenn du Ehepartner bist, bist du eins mit deinem Ehepartner, dann ist sowieso jede Sünde etwas, das deinen Ehepartner immer mitbetrifft. Und wenn du nicht verheiratet bist, gibt es auch immer Freunde, Familie, Gemeinde oder sonst jemanden, den deine Sünde betrifft. Dein Umfeld ist immer betroffen von deiner Sünde und von der Schwere, die die Sünde in deinem Leben auslöst. Ich habe dann diese Gebetszeit unterbrochen und wir haben darüber geredet, Sünden bekannt, Sünden ausgeräumt, Vergebung und Heilung erfahren. Wir sind dann immer weitergegangen. Wie sieht unsere Ehe aus? Ich weiß nicht, wie eure Ehe aussieht. Aber das war unser Gespräch. Wie sieht unsere Ehe aus? Wo können wir da Sünden bekennen? Und wir mussten uns mal darauf konzentrieren, was ist eigentlich die Ehe und welche Aufgaben bestehen drin? Stellen wir das Bild als Ehepaar dar, wie Jesus mit der Gemeinde handelt und wie die Gemeinde mit Jesus handelt, wenn es von der Sicht meiner Frau aus ist? Und nein, tun wir nicht. Ich habe meine Frau nicht immer positiv angeleitet, bei Widerstand sofort abgebrochen. Und wenn ich merkte, dass sie ihren Kopf durchsetzen will, dann habe ich mich aus Trotz zurückgezogen und habe sie gewähren lassen und selber noch irgendeinen Mist gemacht, weil ich mir gedacht habe, dann ist eh schon egal. Jetzt nicht jedes Mal, aber immer wieder. Ich wollte nicht in den Momenten um sie kämpfen, ihr dienen, damit es ihr geistig gut geht, obwohl Jesus das tun würde. Ich wollte es einfach haben, dass meine Wünsche erfüllt werden. Und wenn ich dann etwas nicht gemacht habe, was Steffi aber eigentlich gerne gehabt hätte oder wo sie es in einer bestimmten Art und Weise gehabt hätte, hat sie versucht, Druck auszuüben, damit es so passiert, wie sie wollte. Und so handelt die Gemeinde nicht an Jesus. Das ist Sünde, das ist ein Vergehen. Und sie wollte um alle Preise ihre Wege gehen. Sie wollte Glück um jeden Preis für sich. Und das sind nicht bewusst ausgesprochene Motivationen, das sind unsere inneren Emotionen, die das hervorbringen, die uns zu einem Handeln verleiten, die aber genau diese inneren Wünsche ausdrückt, die menschlich und damit verwerflich und sündlich sind. Und wir konnten darüber reden und bekennen, wir spiegeln nicht das Bild wider, wie Jesus zur Gemeinde ist. Er ist ein absolut liebevoller Diener der Gemeinde gewesen, der sie geistlich vorangebracht hat und sie zum Ziel führen wollte und es schlussendlich tun wird. Und so oft lasse ich mich von meinen Sünden, von meinem Trotz, von meinem Stolz und diesen Dingen davon abhalten, das zu tun. Und so wie sich die Gemeinde Jesu Führung anvertraut, wenn Jesus zu uns als Gemeinde sagt, geht, dann gehen wir. So wenig tut es meine Frau zwischendurch. Und wir mussten darüber reden, was macht das alles mit uns? Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr manchmal am Abend da sitzt, es dunkel wird und euch Gedanken macht, wie euer Tag verlaufen ist. Ihr Männer, sitzt ihr dann manchmal da und fällt euch auf, dass du nicht liebevoll gedient hast wie Jesus, sondern egoistisch genossen hast, was dir in den Weg kommt. Wo ihr euch keine Sorgen um den geistlichen Zustand eurer Frau und eurer Familie gemacht habt, wie es Jesus getan hätte, sondern seid der Konfrontation ausgewichen, habt euch in Arbeit geflüchtet und habt Sünde in eurer Familie geduldet. Ihr habt euch nicht eurer Frau hingegeben zum Wohl von ihr, so wie Jesus es tun würde, sondern habt euch bedienen lassen und genommen, anstatt zu geben. Und ihr Frauen, wie oft ist es so, dass ihr euch darüber ärgert, dass euer Mann nicht so tut, wie ihr das für richtig haltet, obwohl wahre Gläubige nie sich über das Verhalten Jesu ärgern würden, weil sie wissen, dass sie sich dem anzuvertrauen haben. Oder übt ihr gekonnt und hinterlistig, ich würde das auch so bezeichnen, man hat gewisse Mechanismen, mit denen man Druck und Herrschaft ausüben kann und von hinten herum dominieren kann, was der Mann dann doch tut, weil ich das so möchte. Und ihr euren Willen durchgesetzt hat, obwohl die Gemeinde gegenüber Jesu jetzt seinen Willen nie durchsetzen würde. Wir würden nie unseren Willen über den Willen Jesu stellen. Und wir widerstehen damit als Mann und Frau den Wünschen Gottes und sündigen in unserer Ehe. Ich habe hier noch aufgeschrieben, die Bibel sagt sogar, Sarah nannte Abraham Herr und es war Gott wohlgefällig. Und genauso wohlgefällig, wie es ihm war, dass die Gemeinde Jesus Herr nennt, ist es Gott auch umgekehrt. Ihr müsst das jetzt nicht tun, aber das ist das, wie ihr im Verhältnis zueinander steht und wie ihr Gott und die Gemeinde widerspiegelt. Und da könnt ihr nicht raus. Gott hat gesagt, die Ehe ist das, egal ob ihr das wollt oder nicht. Und so mussten wir ehrlich sein mit uns und bekennen, dass wir total daneben sind. Dass unsere Ehe geprägt ist von Sünde und falschem Verhalten, von Egoismus. Und wir bekannt haben, gebetet haben und Gott Heilung in uns schafft. Und Verstecken dieser Sünden wird dich nur zum Frust bringen, weil du immer wieder darum kämpfen musst, dass du dein Recht kriegst und du wirst das nicht kriegen und es wird dich in den Frust führen, weil es nie Erfüllung schaffen kann, sondern nur die Art und Weise, wie Gott sich alle Dinge gedacht hat, werden zur Erfüllung kommen. Es wird sich nie was ändern, wenn du versuchst, deine Sünden zu verstecken, anstatt sie zu bekennen. Und wir hatten noch so viel mehr zu bekennen. Trotz Reaktionen, Sünden, Egoismus. Und wir haben mehrere Stunden lang aufgedeckt und bekannt und gebetet und wir hätten es noch tagelang tun können, wenn wir ehrlich unser Leben vor den Herrn in sein Licht stellen. Mit jeder Erkenntnis, mit jeder darauffolgenden Bekenntnis kam wirklich Heilung. Heilung bedeutet, es werden Steine aus deinem Leben herausgenommen, die den Zufluss der Liebe Gottes blockieren. Und wir haben viel Sünde bekannt. Und es wurden viele Steine ausgeräumt. Und wir konnten am Abend sagen, und ich habe meine Frau, ohne meine Gedanken zu verraten, gefragt, wie es ihr gegangen ist und wie es jetzt mit ihrer Beziehung zu mir ausschaut. Und wir konnten beide bekennen, dass der Blick, mit dem wir den anderen betrachten, mit mehr Liebe gefüllt ist als vorher, obwohl wir mehr wissen, wie daneben der andere ist, weil Gott Heilung schaffen kann und Heilung schaffen wird in unserem Leben. Das Zeugnis der Kraft des Heiligen Geistes wird sein, dass du mehr Liebe hast als zuvor. Und zu der menschlichen Zuneigung, die ich zu meiner Frau habe, weil ich sie attraktiv finde, sonst hätte ich sie nicht geheiratet, weil ich auch viele Teile ihres Charakters schätze und das Leben schätze, wie sie es mit dem Herrn leben möchte, kam zu der menschlichen Zuneigung göttliche Liebe dazu. Und das wird mehr und das wird anders und unser Blick kann sich verändern auf unseren Ehepartner. Weil Jesus Liebe wieder ausschütten kann in uns. Und so kann Bekenntnis dein Herz heilen, so kann Bekenntnis deine Beziehung heilen, so kann Bekenntnis Freundschaften heilen, aber auch Gemeinden heilen. Und wenn Herzen, Menschen, Beziehungen und Gemeinde heil ist, dann ist sie fähig und gereinigt zum Dienst für den Herrn. Aber wir können Gott widerstehen und uns in die Finsternis stellen. Wenn wir die Dinge nicht bekennen und uns nicht vor dem Herrn bewegen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Fast zum Schluss. Ich hoffe und bete, dass ihr damit weise umgeht. Es ist etwas, das in unserer Kultur im Westen der Welt derart unüblich ist, dass man es leicht übersehen kann und dass es aber viel, viel Zerstörung und Wunden an der Braut Christi bringt und an dir und an deinem Herzen und an deinen Beziehungen. Wie oft laufen wir gegen eine Wand, wo wir immer wieder dagegen laufen, weil wir etwas versuchen, ohne Sünden bekannt zu haben und ohne Heilung zu erfahren und ohne den Weg zu kennen, wo es eigentlich hin sein sollte. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das macht, werdet ihr immer wieder gegen die Wand laufen und werdet ihr immer wieder zerbrechen. Ihr müsst euer Vertrauen auf das werfen, was Jesus in der Bibel uns sagt, was Wahrheit ist und wohin wir gehen müssen. Und wir müssen der Schrift folgen. Und ich kann zum Abschluss nur sagen, wir müssen die Bibel einfach Wort für Wort so nehmen, wie sie uns die Dinge sagt. Und es steht in dem Vers, den wir uns heute angesehen haben, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das ist die größte Aufforderung, die ich heute euch mitgeben möchte. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, und davor solltet ihr fürchten, dass ihr heute nach Hause geht, dass ihr wisst, worum es geht und dass ihr keine Entscheidung trefft oder eine Entscheidung gegen Gott, gegen Sünden ausräumen, gegen die Bekenntnis und damit Gott widersteht und Gott nicht in euch sein kann. Wenn ihr jetzt erkannt habt, dass ihr Bekennen anfangen müsst, dass ihr Sünden aufdecken müsst, dass ihr ausräumen müsst, dass ihr euer Leben verändern müsst, dass ihr mit Menschen reden müsst, wartet nicht bis zu Hause. Wer nach Hause geht, eine Stunde verstreichen lässt, vergisst. Nehmt die Hürde, lasst euch heilen. Ich bete, dass ihr eine weise Entscheidung treffen könnt. Ich stehe gern für Gebet und für Gespräche zur Verfügung. Wir lassen uns gern zu euch einladen, wenn ihr über irgendwas reden möchtet oder etwas aus der Predigt nicht verstanden habt. Wenn ihr Zweifel habt, weil ihr mit eurem Leben schlecht umgegangen seid, ob ihr gläubig seid, der Johannesbrief sagt ganz viel über gläubige Menschen. Ich kann auch gern zu euch kommen, mit euch um euer Leben kämpfen. Ich mache das gern. Ich setze mich gern die ganze Nacht mit euch hin. Und wir dürfen wissen, wann wir bekehrt sind. Das sagt der Johannesbrief. Aber lasst die Gelegenheit zur Veränderung und zum Heilen nicht verstreichen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir möchten uns wirklich auf dein Wort verlassen, dass das, was du uns sagst, Wahrheit ist. Wir möchten, dass du uns Sünden vergibst und uns heilst. Und das funktioniert nur über Bekenntnis. dass wir Sünde als Sünde bezeichnen. Und wir wollen das verstehen und wir wollen das tun. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft, Verständnis gibst und dass du durch deinen Heiligen Geist uns von unseren Sünden überführst und uns zeigst, was bereinigt werden muss. Ich danke dir, dass du die Kraft hast, das in uns zu vollbringen. Dass es wundervoll ist, dass du aus nichts die Erde erschaffen hast, aber dass du aus uns sündigen, dreckigen Menschen was Neues machen kannst, ist noch viel größer und besser. Und darauf wollen wir uns stützen und bauen und wollen unser Leben dir anbefehlen. Amen.